Stell dir vor, du erfährst heute rein zufällig, dass dein Vermieter einen geheimen 4 Quadratmeter großen Raum vor dir versteckt. In deiner ohnehin schon winzigen Wohnung. Einen Raum, für den du jeden Monat brav deine Miete zahlst, den du aber noch absolut nie betreten hast. Du wärst wahrscheinlich völlig fassungslos.
Ja, das wäre ein Skandal. Aber die absurde Realität ist ja, dass dieser Raum tatsächlich existiert.
Genau.
Er schwebt nämlich exakt 1,5 Meter direkt über deiner Matratze. Das Ding ist, die meisten Menschen betrachten ihre Wohnung einfach völlig zweidimensional. Sie schauen auf den Grundriss, sehen da ihre 20 oder vielleicht knapp 30 Quadratmeter und denken halt, okay, wenn der Boden vollgestellt ist, dann ist die Wohnung voll.
Mhm, der klassische Denkfehler.
Absolut. Aber Raum ist ja dreidimensional. Und sobald man das Bett, also das mit Abstand flächenintensivste Möbelstück in jedem verdammten Haushalt, in die Vertikal verlagert, dann erschließt man sich genau diese ungenutzte Dimension.
Und exakt das ist die Mission unserer heutigen Detailanalyse. Wir stützen uns dabei auf eine extrem aufschlussreiche Langzeitreportage von kleine-wohnung-guide.de. Die Autorin dort, Lina Hofer, hat nämlich genau das gemacht, was wir uns alle immer vornehmen, aber dann doch irgendwie scheuen.
Sie hat es einfach mal durchgezogen.
Richtig. Sie hat 3 Monate lang 4 sehr unterschiedliche Hochbetten für Erwachsene in echten Single-Wohnungen aufgebaut und getestet. Und wir reden hier nicht von irgendwelchen klinisch perfekten Fotostudio-Kulissen. Das waren echte 22 Quadratmeter im Berliner Wedding und 27 Quadratmeter in Köln-Ehrenfeld.
Also das echte Leben mit echtem Platzmangel und wahrscheinlich echten schiefen Wänden.
Oh ja, Altbau lässt grüßen. Okay, lass uns das mal aufdröseln. Wenn wir in die Höhe bauen, dann betreiben wir im Grunde ja Tetris im echten Leben. Man muss nach oben stapeln, um unten Platz zu schaffen.
Wobei wir bei diesem realen Tetris ein massives physikalisches Problem haben. Die Blöcke verschwinden nämlich nicht einfach, wenn sie unten ankommen.
Leider nicht, ne?
Genau. Im Gegenteil, sie müssen ein gewaltiges Gewicht tragen. Und bevor wir uns überhaupt ansehen, wie diese Betten unseren Wohnraum verändern können, müssen wir kurz über die unverrückbaren Grenzen der Physik sprechen. In der Reportage wird nämlich völlig klar, die Deckenhöhe ist der absolute Gatekeeper für dieses ganze Projekt.
Das Nadelöhr sozusagen.
Exakt. Alles unter 2,40 Meter ist eigentlich ein sofortiges Ausschlusskriterium.
Ja, und das lässt sich ja relativ logisch herleiten. Wenn ich den Raum unter dem Bett wirklich als Homeoffice oder so als kleinen Wohnbereich nutzen will, dann muss die Matratze zwingend auf einer Höhe von mindestens 1,45 Meter bis 1,65 Meter liegen.
Mhm.
Weil wenn das Ding tiefer hängt, dann krieche ich darunter ja nur noch auf allen Vieren herum, oder?
Ja, richtig, dann hast du unten eine Höhle. Und wenn die Matratze dann, sagen wir mal, auf 1,60 Meter liegt, brauchst du deinen eigenen Oberkörper ja noch als zusätzlichen Puffer nach oben.
Stimmt.
Du musst zwingend 80 bis 90 Zentimeter Luft nach oben einplanen. Warum? Weil ein Bett ja nicht nur zum flachen Liegen da ist. Du schreckst nachts vielleicht mal hoch oder du setzt dich morgens auf.
Oder liest noch was im Sitzen.
Ja, genau. Und wenn du diese 90 Zentimeter nicht hast, schlägst du dir beim kleinsten Aufrichten quasi den Schädel an der Decke ein. Rechnen wir also 1,60 Meter plus diese 90 Zentimeter Sitzhöhe, da sind wir exakt bei den kritischen 2,50 Meter.
Krass, ja.
Ein klassischer Altbau mit 3 Metern Deckenhöhe ist hier natürlich das absolute Idealszenario, weil diese Proportionen dann nicht mehr so erdrückend wirken.
Okay, diese harten Raumgrenzen diktieren uns also im Grunde, ob wir überhaupt mitspielen dürfen bei diesem Tetris. Aber lass uns mal über den Gewinn sprechen, wenn wir diese Kriterien tatsächlich erfüllen. Vorhin sprach ich ja von diesem geheimen Raum. Wenn man sich die Zahlen aus der Reportage ansieht, wird das extrem schnell zu einer handfesten wirtschaftlichen Gleichung.
Definitiv. Nehmen wir mal das Standardmaß. Ein typisches Hochbett für eine Person misst 90 mal 200 Zentimeter. Wenn du darunter direkt deinen Schreibtisch platzierst, sparst du im Vergleich zu 2 isolierten Möbelstücken im Raum locker mal 3,5 bis 4 Quadratmeter Grundfläche ein.
Mhm. Und das klingt jetzt vielleicht nach nur 4 Quadratmetern, aber lass uns das mal echt ökonomisch betrachten. In einer Stadt wie Berlin zahlst du bei Neuvermietungen heute schnell mal 20 Euro pro Quadratmeter kalt. 4 Quadratmeter, das sind 80 Euro im Monat.
Wahnsinn.
Im Jahr sind das fast 1000 Euro. Ein Hochbett ist also eigentlich kein einfaches Möbelstück mehr. Das ist ein finanzieller Hack. Du kaufst dir das Bett einmal und sparst danach jeden Monat bares Geld, weil du eben nicht in eine größere Wohnung ziehen musst, um Platz für dein Homeoffice zu haben.
Die ökonomische Logik ist da völlig zwingend. Aber, und das ist ein großes Aber, Genau hier trennt sich im Langzeittest von Lina Ofer die Theorie von der brutalen Praxis. Denn diese neu gewonnenen Quadratmeter haben einen Preis. Und der liegt in der Ingenieurskunst und der Materialphysik.
Klar, wenn du dein Leben in die Vertikale verlagerst, musst du diesem Konstrukt halt bedingungslos vertrauen können. Da darf nichts wackeln.
Genau. Was uns direkt zur Stabilität und den verschiedenen Materialien bringt. Die Quelle hat nämlich zwei Betten getestet, die gezielt auf diesen Homeoffice-Aspekt setzen. Einmal den Testsieger, das Modell Moimher, für etwa 480 Euro und dann den Preis-Leistungssieger, das Costway 2-in-1, für so 350 Euro.
Okay, warte mal. Wenn das Costway über 100 Euro billiger ist, dann bauen die das ja garantiert nicht aus massiver Eiche. Das muss doch ein Kompromiss beim Material sein. Sind das wieder diese typischen Pressspannplatten, die schon beim schiefen Anschauen ausfransen?
Die Fachbezeichnung dafür ist MDF, also mitteldichte Holzfaserplatte. Und ja, das Costway besteht fast komplett daraus. Um das mal mechanisch zu verstehen, MDF ist im Grunde extrem feiner Holzstaub, der unter Hitze und enormem Druck mit so synthetischem Leim zu Platten gepresst wird.
Okay.
Der massive Nachteil gegenüber echtem Holz ist dabei, dass MDF absolut keine gewachsene Faserstruktur besitzt.
Das heißt also, da ist keine natürliche Flexibilität drin, um so punktuelle Belastungen abzufedern.
Ganz genau. Echtes Massivholz, wie es beim 880 Euro teuren Moimir her verwendet wird, hat durchgehende Fasern. Wenn da Gewicht draufkommt, verteilt sich diese Kraft wunderbar entlang dieser Fasern. MDF hingegen ist völlig starr und im Kern ziemlich bröselig. Das zeigte sich in der Reportage auch in zwei ganz konkreten Punkten.
Lass mich raten, es geht um das Gewicht, das man oben drauflegen darf?
Richtig. Erstens die Belastbarkeitsgrenze. Das MDF-Modell von Costway kapituliert laut Hersteller bei 90 Kilogramm, das Massivholzmodell trägt hingegen locker über 100 Kilogramm. Und zweitens die Oberflächenhärte. Frau Hofer notiert in ihrem Test, dass der Schreibtisch des Costway schon nach 3 Monaten deutliche Kratzer aufwies, weil diese oberste Schicht auf dem MDF extrem dünn ist.
Puh, 90 Kilogramm Belastbarkeit. Wenn ich da mal eine durchschnittliche erwachsene Person denke, plus vielleicht ein paar dicke Bücher, die man mit ins Bett nimmt. Oder was ist, wenn sich der Partner mal kurz dazusetzt? Da bist du bei 90 Kilo aber sowas von im absoluten Risikobereich. Das MDF reißt dann einfach aus, oder?
Ja, die Schraubverbindungen sind bei MDF einfach die absolute Achillesferse. Diese Scherkräfte, also die Kräfte, die seitlich auf das Bett wirken, wenn du dich oben im Schlaf umdrehst, die zerren permanent an den Schrauben.
Oh Gott.
Und bei reinem Holzstaubgewebe reißen diese Mikroverbindungen irgendwann unweigerlich aus. Bei Moimher aus Massivholz halten die Gewinde deutlich mehr Zugkraft aus. Aber das Moimher löst dieses Stabilitätsproblem nicht nur durch das reine Material, sondern auch durch sehr intelligente Geometrie.
Ah, du sprichst von diesem L-förmigen Schreibtisch, richtig?
Genau der.
Diese Arbeitsfläche von 1,40 Meter mal 1 Meter, das hat mich beim Lesen fast vom Hocker gehauen. Das ist ja mehr Platz als in vielen echten Firmenbüros. Da passen 2 riesige Monitore hin und du hast quasi auf 22 Quadratmetern Wohnfläche dein komplett eigenes Kommandozentrum.
Die schiere Größe ist das eine, das stimmt. Aber die Mechanik dahinter ist eigentlich viel entscheidender. Wenn wir nochmal kurz auf deinen Tetris-Vergleich von vorhin zurückkommen, ein normales Hochbett steht im Grunde auf 4 geraden Beinen. Wenn du oben liegst und dich bewegst, schwankt diese ganze Konstruktion unweigerlich wie ein Turm im Wind.
Ja, das berüchtigte Wackeln.
Richtig. Der L-förmige Schreibtisch beim Moimher ist aber fest mit 2 dieser 4 Beine und zusätzlich mit der Wandkonstruktion verbunden. Dieses L wirkt wie ein massives Fundament, das diese horizontalen Scherkräfte direkt in den Boden ableitet. Das Bett stabilisiert sich also quasi selbst durch seinen eigenen Schreibtisch.
Das ist wirklich genial. Der Tisch ist also nicht nur reine Ablagefläche, er ist buchstäblich das statische Rückgrat des ganzen Bettes.
Exakt.
Aber gut, wir müssen über den sprichwörtlichen Elefanten im Raum sprechen. Egal wie toll dieser Tisch ist, egal wie verdammt gut das Holz ist, ich habe beim Lesen der Quelle fast Schweißausbrüche bekommen, als es um das Thema Hochklettern ging.
Oh ja, die Leiter.
Stell dir vor, du kommst abends nach einer 12-Stunden-Schicht nach Hause oder du hast am Wochenende vielleicht 1-2 Gläser Wein getrunken und dann musst du eine schmale, komplett senkrechte Holzleiter erklimmen. Das klingt für mich nach einer extremen Unfallgefahr und einfach purer Frustration im Alltag.
Und diese Frustration ist auch der Hauptgrund, warum Erwachsene ihre Hochbetten nach wenigen Monaten oft genervt wieder abbauen. So eine senkrechte Leiter erfordert permanente Körperspannung, Koordination und natürlich auch Kraft. Wenn du da mitten in der Nacht schlaftrunken auf die Toilette musst, wird das direkt zum Extremsport.
Absolut.
Deshalb haben praktischerweise sowohl der Testsieger als auch das Costway-Modell dieses Problem durch eine echte Treppe eliminiert.
Das hat für mich beim Lesen echt den kompletten Unterschied gemacht. Eine Treppe bedeutet, man läuft da einfach hoch, kein Klettern mehr. Und der absolute Clou daran, da ja jeder einzelne Kubikzentimeter in diesen Mini-Wohnungen zählt, sind diese 5 Treppenstufen beim Moim her gleichzeitig 5 riesige Schubladen. Man baut also eine Treppe, verliert dadurch zwar ein bisschen Bodenfläche im Vergleich zur Leiter, aber man bekommt das gesamte Volumen zu 100% als Stauraum für Klamotten und Bettwäsche zurück.
Ein brillanter Designschachzug, muss man wirklich sagen. Der aber im Alltagstest von Lina Hofer doch seine kleinen Schwächen offenbarte.
Was war da los?
Die Führungsschienen dieser Treppenschubladen sind extrem simpel gehalten. Und sobald man sie auch nur minimal überlädt, fangen sie sofort an zu klemmen. Und stell dir vor, du stehst auf dieser Treppe und versuchst, eine klemmende Schublade mit Gewalt aufzuziehen. Da verlierst du extrem schnell das Gleichgewicht.
Po, okay. Die Realität der Mechanik holt uns also immer wieder ein. Was mich eigentlich direkt zur extremsten Lösung im gesamten Testfeld bringt. Wir haben ja jetzt festgestellt, dass MDF bei 90 Kilo schlapp macht und Holz bei gut 100 Kilo an seine Grenzen stößt. Aber was ist, wenn ich einfach schwerer gebaut bin?
Oder wenn du von vornherein weißt, dass dein Partner regelmäßig bei dir übernachtet.
Genau. Da brauche ich mit Holz ja gar nicht erst anfangen, es sei denn, ich habe Lust, mitten in der Nacht samt Matratze auf meinen Schreibtisch zu krachen.
Ja, für genau dieses Szenario gibt es den absoluten Stabilitätssieger des Tests. Das Modell Dolamani für rund 420 Euro. Hier verlassen wir den Bereich der Naturmaterialien einfach komplett. Das Dolamani ist eine massive Konstruktion aus reinem Industriestahl.
Stahl, wow.
Ja, da reden wir von einer garantierten Traglast von 150 Kilogramm. Da bewegt sich wirklich absolut nichts mehr. So ein Stahlrohr nimmt diese Kräfte völlig anders auf als Holz. Es verbiegt sich vielleicht minimal unter extremer Last, aber es bricht nicht.
Aber der Preis für diese absolute bombensichere Sicherheit ist absurd hoch. Und damit meine ich jetzt nicht das Geld. Die Reportage hat das sehr anschaulich beschrieben. Dieser Stahlträger-Traum im Industriell-Look wird nämlich in Kartons geliefert, die zusammen über 70 Kilogramm wiegen.
Ein Albtraum für Paketboten.
Ich stelle mir gerade diese absurde Situation vor. Du wohnst im 4. Stock eines Berliner Altbaus, die Treppen sind schmal und knarzen, es gibt natürlich keinen Aufzug und du stehst unten auf dem Gehweg mit 70 Kilo Industriestahl. Die Autorin nannte es wörtlich eine Mission. Man muss doch völlig verrückt sein, sich das anzutun, nur um in seiner Wohnung etwas Platz zu sparen.
Es ist schon der extreme Kontrast des städtischen Wohnens, oder? Man wuchtet zentnerschwere Industriematerialien durch enge historische Treppenhäuser, nur um dann oben einen winzigen Raum effizienter zu nutzen. Und Stahl bringt im Alltag noch ein weiteres sehr physisches Problem mit sich, die Thermik.
Oh, es wird kalt.
Extrem. Stahl nimmt die Raumtemperatur sehr schnell an und strahlt diese Kälte dann aus. Im Winter ist der Rahmen wirklich eiskalt, im Sommer heizt er sich unangenehm auf. Er atmet einfach nicht so wie Holz. Es ist ein rein funktionales, fast schon ein wenig feindliches Material im Schlafbereich.
Mhm, verstehe. Und doch müssen wir noch über ein Phänomen sprechen, das laut der Quelle wirklich absolut jedes Material betrifft. Egal, ob wir von 350 Euro MDF, 480 Euro Massivholz oder den 420 Euro Industriestahl reden. Nach ein paar Wochen fingen sie alle an, Geräusche zu machen. Warum quietschen und knarzen diese Dinge eigentlich irgendwann alle?
Das ist simple Physik, die du nicht austricksen kannst. Ein Bett ist nur mal ständigen dynamischen Lastwechseln ausgesetzt. Ein schlafender Mensch dreht sich pro Nacht bis zu 40 Mal um.
40 Mal?
Ja, und jede dieser kleinen Bewegungen erzeugt Mikrovibrationen, die sich dann durch die vertikalen Stützen bis tief in die Schraubverbindungen übertragen. Bei Metall auf Metall entsteht durch diese winzige Reibung ein hohes Quietschen. Bei Holz reiben die Holzfasern aneinander, was dieses tiefe, bekannte Knarzen erzeugt. Die Mikrovibrationen drehen die Gewinde im Millimeterbereich förmlich aus ihrer festen Position.
Ah, weshalb die Reportage am Ende ja auch diese goldene, quasi eiserne Regel aufstellt. Alle 6 Monate müssen bei wirklich jedem dieser Betten sämtliche Schrauben rigoros nachgezogen werden. Tust wir das nicht, werden aus diesen Mikrovibrationen irgendwann Makrobewegungen und das ganze Bett fängt an zu schwanken.
Genau. Das ist die Wartung, die man in Kauf nehmen muss.
Aber lass uns von den schweren Jungs noch zu einem absoluten Guerilla-Trick kommen. Das 4. Bett im Bunde. Das Modell von Baby Sport.
Ah ja. Der absolute Budgetspezialist für knapp 280 Euro.
Ja, und der Name sagt es ja schon, es ist eigentlich gar kein richtiges Hochbett, sondern ein ganz klassisches Etagenbett, gebaut aus naturbelassenem Kiefernholz. Die Testerin hat hier aber einen extrem simplen, aber wirklich cleveren Hack angewendet. Sie hat es komplett aufgebaut, aber die untere Matratze und den Lattenrost unten einfach weggelassen. Das Gestell bleibt also stehen, aber unten entsteht ein Hohlraum, den man als winzigen Wohn- oder Sitzbereich nutzen kann.
Dieser Ansatz ist schon interessant, aber er bringt halt gravierende Einschränkungen mit sich. Erstens sind wir hier wieder bei der verhassten Leiter. Du hast keine Treppe, du hast keinen Stauraum.
Stimmt.
Zweitens, und das ist der viel kritischere Punkt, die Proportionen stimmen bei einem Etagenbett einfach nicht für Erwachsene. Wenn du da unten sitzt, hast du vom Boden bis zum oberen Lattenrost exakt 90 cm Luft.
Nur 90 cm? Das heißt, wenn ich da unten auf einem wirklich niedrigen Sitzkissen hocke, dann streifen meine Haare wahrscheinlich schon das raue Holz über mir.
Ja.
Das ist doch nicht mehr gemütlich, das ist doch schon klaustrophobisch. Das fühlt sich wahrscheinlich an, als würde man in einer winzigen Höhle sitzen.
Es ist definitiv nichts für Menschen mit Platzangst, das muss man klar sagen. Und das Holz selbst? Nun ja, Kiefer ist ein extrem weiches Nadelholz. Die Verarbeitung bei diesem Preisniveau ist oft eher grob. Die Quelle berichtet von kleinen Ästen im Holz und einem unsauberen Schliff. Zudem war es genau diese Konstruktion, die im Langzeittest am schnellsten nachgab. Schon nach 6 Wochen fing die Leiter massiv an zu knarzen, weil die Holzverbindungen einfach zu viel Spiel hatten.
Aber die Lösung der Testerin fand ich da herrlich pragmatisch. Einfach ein bisschen Holzleim in die Fugen der Leiter gepresst, trocknen lassen und das Knarzen war weg. Das zeigt ja auch ganz gut, bei 280 Euro kaufst du halt kein fertiges Luxusprodukt. Du kaufst da eher einen Bausatz, den du selbst noch ein bisschen optimieren musst. Du bekommst da exakt das, wofür du bezahlst.
Richtig. Um diese viel extrem unterschiedlichen Ansätze jetzt mal in eine klare Empfehlung zu übersetzen, es läuft im Grunde immer auf eine Analyse deiner ganz persönlichen Ressourcen hinaus. Deine Zeit, dein Geld und deine körperlichen Gegebenheiten. Wenn du dieses Budget von knapp 500 Euro hast und einen ergonomischen Arbeitsplatz für die nächsten 5 Jahre suchst, dann führt eigentlich kein Weg am massiven Holz des Moim her mit seinem genialen L-Schreibtisch vorbei. Die Selbststabilisierung durch dieses L-Design ist statisch einfach überlegen.
Okay, aber was ist, wenn ich jetzt frisch studiere, jeden Cent reiner umdrehen muss und mir Kratzer auf dem Tisch völlig egal sind?
Dann greifst du ganz klar zum Costway aus MDF für 350 Euro. Du musst dabei nur akzeptieren, dass du eben nicht über 90 Kilo wiegen solltest. Wenn du jedoch absolute Stabilität brauchst, sei es, weil du schwerer bist oder das Bett einfach stark belastet wird, dann musst du in den sauren Apfel beißen und den 70 Kilo Stahl des Dollarmani in deine Wohnung wuchten.
Und das Babysport?
Das ist wirklich nur was für absolute Minimalisten, die eine Säge und Holzlein bedienen können und die Enge da unten nicht stört.
Wenn man all diese technischen Details, diese ganze Statik, die Materialkunde und die harten Grenzen der Physik so betrachtet, formt sich irgendwie ein viel größeres Bild in meinem Kopf. Wir haben es im Detail seziert, wie wir mit Scherkräften und Mikrovibrationen kämpfen, nur um uns 4 Quadratmeter Raum zurückzuholen.
Mhm.
Wir verbringen unsere knappen freien Wochenenden ernsthaft damit, schwere Stahlträger oder riesige Massivholzelemente in die 4. Stockwerke von Großstädten zu schleppen. Wir verbringen Stunden damit, komplexe Konstruktionen zu verschrauben, nur um unseren Laptop irgendwie unter unsere Matratze quetschen zu können und jeden verdammten Abend auf eine Leiter oder eine kleine Treppe zu steigen.
Es ist schon eine enorme Kraftanstrengung, rein logistisch und auch handwerklich, um in diesen Mini-Wohnungen überhaupt erst funktional leben zu können.
Und genau das wirft doch eine massive gesellschaftliche Frage auf. Was sagt dieser ganze extreme Aufwand eigentlich über unseren modernen städtischen Wohnraum aus? Wir feiern diese Möbelstücke als smarte Hacks, aber im Grunde sind sie doch Symptome einer gewaltigen Raumkrise. Sind wir vielleicht an einem Punkt angelangt, an dem die schiere Grundfläche in unseren Städten zu einem derart unbezahlbaren Luxusgut geworden ist, dass uns gar nichts anderes mehr übrig bleibt, als unsere Existenzen wie in so einem 3D-Tetris-Block vertikal übereinander zu stapeln?
Das ist ein interessanter, wenn auch etwas düsterer Gedanke.
Ja. Bauen wir uns unsere eigenen kleinen Türme innerhalb unserer Wohnungen, weil uns die Breite des Lebens finanziell verwehrt bleibt? Ein Gedanke für das nächste Mal, wenn du abends die Treppe oder Leiter zu deiner Matratze hinaufsteigst und an die viel zu nahe Schlafzimmerdecke starrst. Bis zum nächsten Mal.